Bevor es losgeht, kurz eine kleine Entschuldigung aus dem Off für die Tonqualität. Bei dieser Folge hat uns leider die Technik etwas im Stich gelassen. Wir hoffen, dass es dennoch einigermaßen gut angehört werden kann und bitten um Entschuldigung.
Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo alle da draußen, hallo Eva, wir begrüßen euch ganz herzlich zur Folge 5 unseres Wirtschaftspodcasts Armutszeugnis, ein Podcast unter dem Dach der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Ja, hallo, hallo von mir auch an alle da draußen, hallo Sabine.
Wir haben heute ein ganz besonderes Thema am Wickel und zwar eins, für das ich mich eigentlich früher nie interessiert habe, sehr lange nicht, nämlich das Thema Rente.
Kenne ich das Phänomen.
Genau, es ist irgendwie, bei mir war das früher immer so, dass mein Vater immer gesagt hat, ihr müsst früh an eure Rente denken, ihr müsst vorsorgen und mir immer alle möglichen Riester-Renten auch empfohlen hat und vorgelegt hat, dass ich das machen muss. Und ich dachte immer so, keine Ahnung, da war ich, weiß ich nicht wie alt, auf jeden Fall nicht in einem Alter, wo ich gedacht habe, die Rente steht kurz bevor. Also das war auf jeden Fall alles todlangweilig und jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Und wir hoffen aber, dass alle jungen Leute, die uns hoffentlich zuhören, da mache ich jetzt auch den erhobenen Zeigefinger. Rente ist ein wichtiges Thema, wahrscheinlich heute noch mehr als damals. Und Eva, du hast dich ja tief eingearbeitet und einiges mitgebracht zum Thema Rente. Und da dieses Thema ja uferlos ist, sagst du uns gleich nochmal, worauf wir da fokussieren. Du hast für diese Folge auch gleich mit zwei Frauen gesprochen, die sich zum Thema Rente richtig gut auskennen. Aber sag jetzt mal ganz kurz, worauf wollen wir überhaupt fokussieren?
Naja, das sogenannte Generationenkapital wird jetzt neu eingeführt. Da wollen wir erstmal erklären, was ist das genau und auch, was hat das für Vor- oder Nachteile. Aber generell kann man mal sagen, die Rente ist bedroht von Kürzungen und entsprechenden Reformen. Zwar jetzt nicht direkt schon, lässt sich da was, also da ist jetzt nichts politisch sozusagen direkt geplant, aber die Debatten darum, die werden nicht aufhören. Ich glaube, die werden eher wieder zunehmen. Und dazu kommt natürlich noch, dass viele Menschen ja auch Angst haben vor Altersarmut, beziehungsweise viele leben auch schon in Altersarmut. Und genau darüber wollen wir mal ein bisschen sprechen. Wo kommt das her? Wo stehen wir mit der Rente gerade? Und ihr werdet merken, dass wir die Entwicklung derzeit natürlich äußerst kritisch sehen. Und das heißt, wir haben auch über Alternativen zu den jetzt diskutierten Reformen gesprochen. Und gucken dafür nach Österreich, wo es nämlich etwas anders läuft. Und das schauen wir uns genauer an. Und zu all dem habe ich mit Sibylle Pürkelbauer zum einen gesprochen. Sie ist von der Arbeiterkammer Wien. Und ich habe gesprochen mit Camille Loget. Sie ist Professorin für Volkswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft in Berlin.
Super. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, Eva, dass du uns nochmal kurz erklärst, warum steht eigentlich die Rente so unter Beschuss?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen rückt die Rente unter anderem wegen des Urteils zur Schuldenbremse vom vergangenen November und jetzt den Haushaltskürzungen in den Fokus. Und vielleicht Schuldenbremse, da sage ich nochmal was kurz zur Erinnerung. Das Bundesverfassungsgericht, das hat ja im November vergangenen Jahres gesagt, ganz kurz gefasst, es ist nicht zulässig, dass die Bundesregierung sich quasi auf Vorrat verschuldet. In Zeiten, wo dann die Schuldenbremse wieder gilt, darf sie alte Kredite, die sie in Zeiten aufgenommen hatte, wo die Schuldenbremse ausgesetzt war, nicht einfach so nutzen. Und die Antwort der Ampel darauf ist, und das merken wir ja sowohl schon seit dem letzten Jahr als auch jetzt gerade wieder, okay, deswegen brauchen wir jetzt massive Einschränkungen im öffentlichen Haushalt. Wir haben ja jetzt gerade schon wieder die Debatte laufen um die Haushaltskürzung für das nächste Jahr. Und bei diesen Debatten, Haushaltskürzungen, da ist es für Leute, die eigentlich vor allem auch immer den Sozialstaat zurechtstutzen wollen, immer sehr, sehr dankbar in der Kommunikation, sich auf die Rente einzuschießen.
Weil die aber auch so einen großen Posten darstellt, ne, die Rente.
Genau, sie stellt einen großen Posten dar im Bundeshaushalt, also die Steuerzuschüsse. Und das lässt sich dann vortrefflich in der Kommunikation nutzen, indem man dann immer sagt, das ist viel zu viel Geld, was in die Rentenkasse fließt. Und damit lässt sich einfach politische Stimmung machen. Da werden wir auch noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Ne?
Kannst du kurz sagen oder hast du es in Erinnerung, wie viel ist es ungefähr? Wie viel vom Bundeshaushalt fließt in die Rentenzuschüsse?
Also der Steuerzuschuss, der macht im Moment rund ein Viertel der Ausgaben eines gesamten Bundeshaushaltes aus. Naja, und ich glaube, für die FDP ist das sowieso gerade ein Win-Win-Thema. Ne? Also die FDP will den Sozialstaat erklärtermaßen marktliberal umbauen. Und für die kommt es jetzt ganz vortrefflich zusammen, dass man in dieser ganzen Debatte, wir müssen sparen, beziehungsweise bei der Rente bedeutet das ja dann, die Leute müssen länger oder auch mehr arbeiten, statt eben zu früh angeblich die Rente zu verfrühstücken. Für die FDP bietet sich das Thema total an, weil sie einerseits eben damit gut über Rentenkürzung sprechen kann. Also sie sagt dann gerne, die Leute müssen halt länger arbeiten. Und es trifft sich aber auch gut zusammen mit der Debatte um die fehlenden Fachkräfte. Ne? Mhm. Und da ist es ja dann vielleicht für viele Leute auch erstmal einsichtig, dass gesagt wird, okay, dann müssen halt die wenigeren Arbeitskräfte, die wir haben, eben länger arbeiten. Und ich nehme das schon so ein bisschen länger so wahr, dass die FDP dieses Pferd gerne reitet, weil das halt ja so ein bisschen wie Arsch auf Eimer passt. Ne? Mhm. Also die Rentenfrage und da auch die Fachkräftefrage.
Mhm. Aber eigentlich, also ich habe jetzt irgendwie in den letzten Monaten, das ehrlich gesagt verfolge ich das Thema Rente nicht so wahnsinnig richtig intensiv, obwohl es mich jetzt mehr interessiert als früher, also jetzt gerade persönlich. Ne? Aber ich habe jetzt irgendwie in Erinnerung, dass die FDP ja auch ganz stark diese sogenannte Aktienrente immer verficht. Ne? Aber das war jetzt nicht Thema oder Teil des...
Ja, die FDP wollte eigentlich ein anderes. Also sie wollte nicht das, was wir jetzt als Generationenkapital bekommen, sondern die wollte tatsächlich die sogenannte Aktienrente à la Schweden. Die gibt es in Schweden schon. Das bekommen wir jetzt so nicht. Wir erklären ja nachher noch, was das Generationenkapital ist. Aber man kann jetzt vielleicht einfach nur mal kurz an der Stelle hier festhalten, die FDP bohrt an dem Thema natürlich weiter. Ne? Mhm. Also die haben da ihre Pläne nicht aufgegeben. Und wir können euch in den Shownotes auch gerne nochmal einen guten Text zum Thema Nachteile der schwedischen Aktienrente verlinken.
Oha, okay. Ich habe jetzt in meinem privaten Umfeld in Vorbereitung auf die Folge mal ein bisschen rumgefragt, ob sie das mitgekriegt haben, dass es jetzt das Generationenkapital gibt. Und die meisten haben das überhaupt nicht mitgekriegt. Also wenn ich dann sage Aktienrente, ja, das kennt man so irgendwie, aber dieses Generationenkapital, deshalb finde ich super, dass du uns das nachher nochmal schön erklärst. Das ist meines Erachtens ein bisschen untergegangen jetzt.
Ja, das kann gut sein, das stimmt.
Weil du das ja mit der Altersarmut vorhin angesprochen hast, ne? Ich habe da auch nochmal Zahlen angeguckt im Vorfeld. Und zwar, wenn ich das jetzt das Verhältnis richtig wiedergebe, dann sind es 4 von 10 Rentnerinnen, die im Jahr 2022 laut Statistischem Bundesamt weniger als 1250 Euro netto, ne, an gesetzlicher Rente bekommen. Jetzt könnte man irgendwie sagen, ja, das sind 7 Millionen Menschen, also wie gesagt 4 von 10, die haben vielleicht noch andere Ersparnisse oder kriegen noch was obendrauf, aber was man daran so schön sieht, ist das, was die Rente überhaupt in der Lage ist auszubezahlen. Ne? Und 1250 Euro netto für Alleinstehende im Monat, entspricht ziemlich genau der offiziellen Armutsgrenze nach EU-Definition. Das heißt, jetzt ist es auch so, dass offiziell derzeit schon rund 1,2 Millionen Personen die Grundsicherung im Alter beziehen. Das heißt, die kriegen noch weniger als diese 1250 Euro. Ne? Also Grundsicherung kriegt man ja, wenn man weniger als 1000 Euro hat. Das ist so ein bisschen diese Grenze, ja. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht viel gemessen an der Anzahl an Rentnerinnen und Rentnern, die es gibt, aber es wird vermutet, das ist ja ganz oft so in diesem ganzen Feld, dass Leute sich nicht trauen, etwas zu beantragen. Gerade Ältere haben da oft eine Scham. Ne? Und es gibt eben Schätzungen, dass es ungefähr 3 Millionen Menschen sind, die eigentlich Anspruch hätten, aber diese Grundsicherung nicht in Anspruch nehmen.
Ich glaube, es gibt sogar, also ich glaube, es wird gesagt, mindestens 3 Millionen. Ne? Es gibt Schätzungen, die gehen sogar noch von höheren Zahlen aus,
genau. Und da wir ja eigentlich eher damit rechnen können, dass das in den nächsten Jahren noch gravierender wird, da kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen, wegen des Niedriglohnsektors. Diesen Zusammenhang erklären wir dann nochmal, oder Eva. wird das alles nicht schön werden in der Zukunft. Und Altersarmut wird ein Thema werden, was sehr, sehr viele Menschen betreffen wird. Und ich glaube, wo auch viele jetzt schon Angst davor haben. Also ich auf jeden Fall. Du sicher auch, Eva, oder?
Ja, also ich meine, ich gucke auch ab und zu dann eben auf diesen jährlichen Rentenbescheid, ne, den man bekommt. Und denke mir dann auch immer, okay, das ist nicht viel. Und vor allem denke ich total oft auch, ja, okay, und was weiß denn ich, was noch für Reformen kommen, bis ich dann tatsächlich in Rente gehe. Von daher muss man wirklich nochmal sagen, also Altersarmut ist halt kein Thema nur für die, die jetzt schon in der Rente stecken, sondern auch für die jungen Menschen. Und deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir uns bei diesen ganzen Debatten um die Rente einmischen, ne? Weil auch für die Jungen steht einfach viel auf dem Spiel. Aber anders als uns immer irgendwie erzählt wird, geht es hier nicht um Konflikt zwischen Jung und Alt, sondern es geht auch hier um die Verteilungsfrage.
Ja, ne? Das ist auch so ein
Mythos. Da kommen wir auch noch mal genauer drauf zu sprechen.
Aber ich wollte auch noch mal sagen, diese jährliche Rentenbescheid, den man immer kriegt, Renteninfo steht da drüber. Ne? Ich habe den früher ehrlich gesagt nie wirklich angeguckt. Ich habe das immer irgendwo weggesteckt, sobald dieser Brief im Briefkasten lag. Jetzt ist es komplett anders. Jetzt reiße ich den immer sofort auf und gucke, was steht da. Und da ist ja die mittlere Zahl des Interessanteren. Das ist immer so ein kleiner Kasten, der steht da rechts so umrandet. Sieht immer ein bisschen aus wie eine kleine Traueranzeige. Und dann steht in der ersten Zahl ist sozusagen bei Erwerbsminderung, was man kriegen würde, wenn man nicht mehr erwerbsfähig ist. Die zweite Zahl ist die Anwartschaft. Ne? Das habe ich mal extra nochmal nachgeguckt, weil mir das auch ehrlich gesagt nicht so richtig klar ist. Aber wenn ich es richtig verstehe, das ist das, was du auf jeden Fall kriegst.
Ja.
Und das ist immer die kleinste Zahl. Und das ist immer total, ich glaube, das ist bei vielen sehr, sehr mickrig. Das war bei mir sehr lange bei einer erschreckend noch nicht mal dreistelligen Zahl, als ich noch eben Dissertation, Stipendium hatte und so. Jetzt ist es zum Glück ein bisschen höher, aber auch noch unter der Grundsicherung. Und das, was dann die dritte Zahl ist, das ist ja nur eine Prognose. Ja? Und das fand ich, ich habe mir jetzt diesen Bescheid angesichts der Folge nochmal näher angeguckt und da stand eben auch ein Satz, den ich sehr lustig fand. Da steht eben, aufgrund künftiger Rentenanpassungen kann die errechnete Rente tatsächlich höher ausfallen, also könnte höher ausfallen und dann steht wortwörtlich da, allerdings können auch wir die Entwicklung nicht voraussehen. Das finde ich irgendwie so krass. Das ist irgendwie, man sieht irgendwie so die Rentensachbearbeiterinnen auf der Glaskugel sitzen. Also es ist, man hat mehr oder weniger akzeptiert, dass wir offensichtlich in einer Wirtschaft leben, in der wir keine Kontrolle über das haben, was auf uns zukommen wird. Und das finde ich bei Altersarmut, dass das dann auch der Fall sein kann, ziemlich dramatisch.
Ja, das ist absolut richtig. Es ist total wichtig, da einfach da nicht zu resignieren, ne? Und Kämpfe um die Rente können halt auch gewonnen werden. Das ist schon mal ein kleiner Spoiler auf das Gespräch, was ich geführt habe mit einer unserer beiden Interviewpartnerinnen für diese Sendung, nämlich mit Sibylle Pürkelbauer von der Arbeiterkammer Wien. Und nicht nur Kämpfe können gewonnen werden, es gibt einfach auch Konzepte für deutlich höhere Renten im Alter für alle. Die sind eben nicht aus dem Schlaraffenwunderland und per se nicht zu finanzieren. Und von daher soll diese Folge unseres Podcasts hoffentlich auch einfach ein bisschen Mut machen für Alternativen. Ne? Aber vielleicht schauen wir erst nochmal genauer auf das, was die Regierung derzeit für Antworten in Sachen Rente gibt.
Aber warte mal ganz kurz, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz was dazu sagen, wie eigentlich überhaupt das derzeitige Rentensystem funktioniert, mal so basic.
Okay, so ganz basic, klar, das sollten wir vielleicht noch mal am Anfang machen. Ich erzähle dann aber vielleicht auch direkt ein bisschen was zu den gängigen Erzählungen, die uns immer bei der Rente so begegnen. Und da sage ich schon mal direkt Mythenalarm.
Mythenalarm finde ich super. Das zieht sich ja ein bisschen durch unseren Podcast durch. Hätten wir eigentlich auch so nennen können. Armutszeugnis Mythenalarm. Sowas in der Richtung. Ja.
Ja, das stimmt. Also, okay. Wir haben ein sogenanntes Umlageverfahren, ne, mit dem die gesetzliche Rentenkasse finanziert wird. Und das bedeutet eigentlich grob gesagt, die heute erwirtschafteten Löhne, die fließen als aktuelle Rentenzahlung sofort wieder ab an diejenigen, die schon in Rente sind. Wir alle stehen ja mal vor der Situation, dass wir im Alter nicht mehr arbeiten können, beziehungsweise auch nicht mehr arbeiten wollen.
Das finde ich eben auch ein Problem, dass man das alles über einen Kamm schert. Ich habe nämlich zum Beispiel in der Familie einen Verwandten, der ist Maurer, der arbeitet auf dem Bau. Der ist jetzt vielleicht, ich sag mal, 40 Jahre alt und der ist schon jetzt körperlich echt ganz schön abgearbeitet. Ja? Und ich kann jetzt schon nicht sehen, wie der eigentlich bis 67 arbeiten soll. Das geht überhaupt gar nicht. Ja? Und im Vergleich dazu gibt es Leute, die sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch. Ich gehöre dazu. Gut, das sind dann die mit den Rückenproblemen, aber nichtsdestotrotz, ja, habe ich jetzt nicht so eine stark körperlich harte Arbeit, ja. Und ich habe auch schon überlegt, na gut, also diejenigen, die ständig fordern, dass man die Rente erhöht, das sind ja die in der Politik, die sitzen in der Regel am Schreibtisch, dann sollen die mit gutem Beispiel vorangehen und das vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ausdifferenzieren. Aber ich finde das echt immer zu einfach.
Ja, das wäre total wichtig, das auszudifferenzieren, je nachdem.
Genau, Entschuldigung, jetzt habe ich noch ganz was, habe ich noch was vergessen, worauf ich noch mal hinweisen wollte. Ich bin großer Fan von diesem Umlageverfahren, weil das auch so einen generationensolidarischen Charakter hat und das gefällt mir daran.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und es gibt noch weitere Vorteile, ne? Also das Umlageverfahren ist seit Jahrzehnten eben auch ein sehr stabiles System, weil es eben im Unterschied zu kapitalmarktbasierten Lösungen wenig krisenanfällig ist und es ist auch langfristig besser berechenbar dadurch, ne? Aber es ist eben damit auch klar, wie gut das Rentensystem überhaupt ausgestattet ist, also wie hoch die Renten ausfallen, ne? Das hat ganz zentral mit der Frage zu tun, wie prekär sind eigentlich die Arbeitsverhältnisse in unserem Land und wie hoch sind die Löhne, die ja in Anteilen über die Sozialabgaben der Rentenkasse dann zufließen. Und das verweist also ganz zentral auf den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit und die Frage eben, wie viel Lohn und gute Arbeitsbedingungen können Beschäftigte erstreiten. Und da muss man jetzt wirklich erstmal festhalten, auch wenn bei uns jetzt der stärkste Anstieg bei der prekären Beschäftigung gebremst wurde und wir mittlerweile einen Mindestlohn haben, hat Deutschland ja seit den neoliberalen Hartz-IV-Reformen unter der rot-grünen Bundesregierung ab Anfang der 2000er Jahre, wir kehren wirklich immer wieder dorthin zurück, politisch gewollt den Niedriglohnsektor extrem ausgeweitet.
Ich möchte es kurz zitieren. Wer kennt es noch? Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, die es in Europa gibt.
Jo, das war der Brioni-Kanzler, ne? Gerhard Schröder.
Was ist Brioni?
Brioni ist so eine Luxusmarke. Der hat sich auch damals relativ bald, nachdem er die Wahl gewonnen hatte, mit dicker Zigarre und so einem feinen Mäntelchen irgendwie ablichten lassen.
Und was ist jetzt? Der Mantel ist Brioni? Ist eine Modemarke?
Das war ja, genau. Das ist so eine Luxusmarke.
Ja, genau. Gerhard Schröder hat das gesagt auf einer Rede auf dem World Economic Forum am 28. Januar 2005 in Davos. Und da hat er tatsächlich gesagt, wirklich auch mit Stolz. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. So richtig stolz.
Ja, das war einfach das Mantra damals, ne? Und heute ist es ja auch wieder so in leicht veränderten Varianten zu hören. Wir müssen die internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken im Zeichen von Globalisierung und vor allem Weltmarktöffnung. Und deswegen müssen die Löhne und Lohnnebenkosten runter, ne? Das ist ja ständig rauf und runter gebetet worden. Und wie gesagt, also heute ist der Niedriglohnsektor immer noch groß. Fast jeder Sechste oder in absoluten Zahlen rund 6,4 Personen arbeiten bei uns immer noch offiziell zu Niedriglöhnen. Und man muss ja dazu sagen, die Lohnentwicklung in den vergangenen Jahren ist ja auch nicht gerade üppig gewesen, ne? Also Stichwort Reallohnverluste aufgrund der Inflation. Und das hat natürlich dann alles Folgen auch für die Rentenkasse. Also einmal hat es natürlich Folgen für die Leute, ne? Die kein gutes Leben dann damit führen können. Aber es schmälert natürlich auch die Einnahmen für die Rentenkasse.
Das, was man einzahlt, ja, das verstehe ich. Aber was ich halt auch krass finde, mit diesem Argument, dass wir konkurrenzfähig sein müssen auf dem Weltmarkt, ja, um unseren Wohlstand aufrechtzuerhalten, wird und wurde unglaublich viel in den letzten Jahren legitimiert an Kürzungen, ne? Deshalb, ich finde ja immer, man muss sich viel mehr mit diesem Konkurrenzthema beschäftigen und überwinden, sage ich jetzt mal so. Vielleicht machen wir da nochmal eine extra Folge dazu. Aber die Lohnnebenkosten, die werden eben auch immer, man muss die kürzen, um international wettbewerbsfähig zu sein, hervorgebracht als Argument. Und was ich immer sehr ärgerlich finde, weil immer gesagt wird, es wird paritätisch gemacht, ne? Die Arbeitgeber tragen was dazu bei, die Hälfte, und die Beschäftigten zahlen die Hälfte. Aber das, was die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen dazu beitragen, ist nicht ihr Beitrag, das haben wir erarbeitet. Das ist die Arbeit der Beschäftigten. Das finde ich immer so krass. Da wird also im Grunde genommen, wir arbeiten was und den Reichtum, den wir erarbeiten, da wird davon was weggenommen von den Arbeitgeberinnen. Dann zahlen sie es in die Kassen und dann sagen sie, es war unser Beitrag.
Ja, du hast total recht und ich sehe, du steigst schon total gut ein beim Mythenbingo.
Genau, das ist schon der Teil des Mythenbonges. Also Arbeitgeberbeitrag, nein, es ist alles ein Beitrag der Beschäftigten. Das will ich nur noch mal klarstellen. Das wird total verschleiert.
Ja, ich komme gleich auch noch mal zu einem Mythos. aber erst noch mal kurz dazu, wie unser Rentensystem grundsätzlich funktioniert. Ne? Also wir hatten es ja jetzt schon, wie wichtig das ist mit den Löhnen und die als Beiträge eben in die Rentenkasse fließen. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist die Frage, welche Gruppen zahlen überhaupt in die gesetzliche Rentenkasse ein? Ne? Also zahlen zum Beispiel auch eher gut verdienende Gruppen ein oder haben die eigene Versorgungssysteme? Und da gibt es ja in Deutschland etliche Ausnahmen. Wir haben zum Beispiel viele berufsständische Versorgungswerke, über die zum Beispiel ÄrztInnen, AnwältInnen, ApothekerInnen, ArchitektInnen, aber auch WirtschaftsprüferInnen, das wusste ich gar nicht, habe ich jetzt auch erst erfahren, ihre Renten abwickeln. Ne? Also die zahlen nicht in die gesetzliche Rentenkasse ein und ebenso wenig die meisten Selbstständigen. Und vor allem zahlen die BeamtInnen auch nicht ein. Ja? Und das sind natürlich Personen, die meistens ein sehr gutes Einkommen haben, ebenso wie übrigens die gut verdienten politischen Mandatsträgerinnen, die zahlen nämlich auch nicht in die gesetzliche Rentenkasse ein. Und das ist zum Beispiel eine ganz zentrale Stellschraube, wenn es um die Stabilisierung bzw. eine bessere Einnahmesituation für die gesetzliche Rentenkasse geht, dass man eigentlich solche Gruppen in diese Rentenkasse eingliedern müsste. Das ist dann immer das Stichwort einer erwerbstätigen Versicherung für alle. Und darüber sprechen wir heute im Verlauf der Sendung auch noch mal etwas genauer. Aber ich habe es ja schon angekündigt, ich wollte auch noch mal einen Mythos benennen, und zwar der demografische Wandel, der uns ständig um die Ohren gehauen wird.
Aber kannst du mal ganz kurz sagen, demografischer Wandel bedeutet, dass es immer mehr Ältere gibt und immer weniger Jüngere im Verhältnis dazu, oder?
Also es bedeutet jetzt vor allem, dass die Babyboomer in Rente gehen. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge, die Mitte der 50er Jahre bis Ende der 60er Jahre geboren wurden.
Also du nicht?
Nee, ich gehöre noch nicht zu.
Also ich bin Babyboomer.
Weiß ich nicht.
Schieben wir das Thema.
Genau, vielleicht nochmal was zu dem Begriff demografischer Wandel und Mythos. Ne? Also ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass es den demografischen Wandel gar nicht gibt. Den gibt es. Ne? Also es ist so, die Gesellschaft altert und weniger Junge kommen nach. Und da verschieben sich natürlich Sachen und das bereitet der Rentenkasse natürlich Probleme. Aber die Frage ist ja, warum bereitet es ihr Probleme und welche oder vor allen Dingen, welche Antworten werden darauf gegeben? Ne? Und da kann man eben ganz unterschiedliche Antworten drauf geben. Und eine total gängige Erzählung, die uns halt immer wieder begegnet, ist aber einfach nur dieses stupide, okay, weil es halt weniger Jüngere gibt, also damit auch weniger Arbeitskräfte, die immer mehr Rentner finanzieren müssen, müssen wir halt die Leistung kürzen, ja, oder müssen alle länger arbeiten. Und das ist schon mal so ein ganz zentrales Argument, was man einfach hinterfragen muss. Und ich fand es da auch nochmal sehr hilfreich, ein bisschen weiter zurückzugucken, weil auch das hat die Camille Loger in dem Interview gesagt. Man muss sich mal klar machen, dass diese, ich nenne es jetzt mal so Panikplatte, ja, dass die Leute, also dass immer weniger Beschäftigte für mehr Rentnerinnen sorgen müssen, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Die wird immer wieder abgespielt. Und interessant ist eben zu sehen, dass dieses Verhältnis, was sich verschiebt, also dass es weniger Jüngere gibt im Vergleich zu mehr Älteren, das ist ja kein Trend, der seit ein paar Jahren irgendwie erst eingesetzt hat, den gibt es schon länger und dieses Verhältnis kehrt, also das ist sozusagen ein Trend, den kann man seit den 60er Jahren ablesen. Und zwischen den 1960er Jahren und bis Anfang der 1990er Jahre ist das sogar eine Entwicklung gewesen, die, wo sich das Verhältnis deutlich schneller verschoben hat nochmal. Ne? Und trotzdem war es ja so, also in diesen Zeiten gab es in Deutschland über lange Strecken eben steigenden wirtschaftlichen Wohlstand. Der war natürlich ungleich verteilt, aber es gab ihn. Und es wurden gleichzeitig eben trotzdem, oder nicht, es wurden deswegen auch, und auch wegen natürlich Kämpfen von Beschäftigten, es wurde sozusagen die Sozialkassen wurden ausgebaut, also auch ganz konkret in der Rentenkasse wurden Leistungen ausgebaut und die Beiträge in die Rentenkasse sind gestiegen und zwar deutlich, also viel deutlicher als so manche Beitragserhöhung, die heute in der Debatte ist. Und das ging auch, ohne dass die Wirtschaft zusammenbrach. Ja, während gleichzeitig schon dieser Trend damals sehr deutlich auch da war, dass immer weniger Beschäftigte für mehr Rentnerinnen sorgen mussten. Und woran lag das? Naja, ein Stichwort ist natürlich der Produktivitätsfortschritt. Fortschritt, ne? Also dass aufgrund von technischen Neuerungen, sage ich jetzt mal ganz grob, sozusagen die gleiche Wertschöpfung auch in kürzerer Zeit hergestellt werden konnte. Und es lag natürlich daran, dass es über lange Jahre ein gutes Wirtschaftswachstum gab und eben auch deutliche Lohnsteigerungen. Ne? Und da merkt man halt schon, das sind ganz zentrale Stellschrauben dafür, wie die gesetzliche Rentenkasse aufgestellt ist. Und das sollte man sich einfach immer noch mal generell klar machen. Also diese Zusammenhänge, Produktivitätsfortschritt, Wirtschaftswachstum, Lohnniveau, ne? Genau, und jetzt, wenn man mal heute auf die Situation guckt, die Babyboomer gehen also verstärkt in Rente und die Beschäftigten werden sozusagen, wie dann immer gesagt wird, die werden immer weniger, das ist alles ganz schlimm, dann ist ja eine der Antworten, die Expertinnen dann darauf geben, okay, wir müssen die erwerbstätigen Bevölkerung ausweiten, ne? Also mehr Leute müssen arbeiten. Das heißt, dieses Arbeitskräftereservoir, wie das dann immer genannt wird, das muss man heben oder mobilisieren, heißt es dann immer so schön. Und tatsächlich kann man sich angucken, dass genau darauf viele politische Weichenstellungen der vergangenen Jahre gezielt haben. Ne? Und es ist auch tatsächlich so, dass bis auf kleine Ausnahmen die Zahl der Erwerbstätigen, also nach Köpfen jetzt gezählt, immer weiter angestiegen ist. Und klar, ne, wenn die Erwerbstätigkeit wächst, also wenn mehr Leute arbeiten, dann kann das natürlich ein Stück weit kompensieren, dass die Bevölkerung altert. Ne? Und dann kann das ein Stück weit die Rentenkasse stabilisieren. Aber wenn man sich das heute dann mal anguckt, könnte das jetzt auch noch irgendwie ein guter Weg sein, um die Rentenkasse zu stabilisieren? Da habe ich so meine Zweifel. Ne? Da stehen ja immer dann drei Gruppen auch von den Expertinnen benannt, besonders im Fokus. Also Frauen bzw. Mütter sollen mehr arbeiten, ältere Beschäftigte und zuwandernde Arbeitskräfte. Und das wäre eben nicht nur wichtig für die Rente, wird dann oft auch gesagt, sondern auch für die Bekämpfung des Fachkräftemangels, denn den merken wir ja teilweise tatsächlich schon im Alltag. Also Dienstleistungen, gerade auch so in den sozialen Infrastrukturen, sind völlig unterbesetzt. Fehlen Leute, das hat aber auch noch viele andere Gründe, ne? Handwerksberufe, da gibt es einen Mangel und so weiter. Aber ich denke dann immer, okay, wie soll diese tolle Mobilisierung eigentlich funktionieren? Ich meine, jenseits der Frage, ob wir irgendwie jetzt noch mehr Lohn arbeiten wollen, wenn ich so auf Frauen oder Mütter gucke, ja, dann ist einfach eine Tatsache, dass viele Frauen oder Mütter, die stecken einfach in Teilzeitbeschäftigung fest. Die kommen da gar nicht raus, weil Arbeitgeber ganz oft gar keine Vollzeitstellen mehr anbieten, zum Beispiel Einzelhandel, ne? Da ist es total krass. Und das andere ist einfach, wir erleben gerade, was die Kita-Betreuungsplätze angeht, einen totalen Backlash. Ja? Also wir reden gar nicht von notwendigem Auf- und Ausbau, der eigentlich angesagt wäre, sondern immer mehr Erzieherinnen steigen aus dem Beruf aus, weil das so eine Belastung ist. Und damit haben wir eigentlich gerade einen Trend, dass immer mehr Frauen, vor allem Frauen, eben diese Sorgetätigkeiten viel stärker übernehmen müssen. Und das ist so der eine Punkt. Also wenn man das jetzt so ganz nur auf den Arbeitsmarkt betrachtet, ne, kann man sagen, ja, das klappt ja dann eh alles irgendwie nicht so richtig. Und der andere Punkt, den ich noch viel dramatischer dahinter finde, ist natürlich, dass diese ganze Betreuungs- und frühkindliche Bildungssituation, also die Förderung von Kindern in Kitas, dass das so gegen die Wand gefahren wird. Ja? Also dass man sich auch nochmal klar machen muss, in den Kitas gibt es irgendwie diese unglaubliche Personalnot, da gibt es auch überhaupt keine eingebauten Puffer. Also wenn eine Erzieherin krank ist, es gibt in den Budgets sozusagen keine Ausfallkompensation. Ne? Da ist kein anderes Personal für eingeplant.
Also keine Vertreterin.
Keine Vertreterin, das ist einfach nicht finanziell hinterlegt. Mhm. Ne? Aber okay, das ist jetzt sozusagen der Rant über dieses System, also mich immer irgendwie mich wahnsinnig aufregt.
Jetzt rantet sich Eva durch die Folge, so wie ich durch die letzte.
Ja, genau. Das bringt uns jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber ja. Will sagen, bei den Frauen und Müttern gibt es ein Riesenproblem, wenn man jetzt einfach nur so, okay, die will, die
alle
müssen
sollen
mobilisieren. Genau.
Ja, ja.
Und genauso sieht es ja bei den älteren Beschäftigten aus. Ne? Da finde ich es auch einfach krass, dass so in den letzten Jahren diese Anrufung an die älteren Beschäftigten ja oft so lautet, okay, ältere RentnerInnen sollen irgendwie ehrenamtlich sich engagieren. Sie sollen sich fürs Gemeinwesen stark machen. Sie sollen sich um die Enkelin mitkümmern und sie sollen bitte auch noch schön lange arbeiten und irgendwie hier noch was beitragen zur Gesellschaft. Und auf der anderen Seite geben das die Arbeitsverhältnisse einfach ganz oft nicht her. Ne? Mhm. Und die Arbeitgeberinnen können weitgehend da machen, was sie wollen, weil niemand zwingt sie ja dazu, wirklich altersgerechte Arbeitsplätze anzubieten. Ne? Mhm. Ja, und von daher denke ich, da ist eigentlich gar nicht mehr so viel an Reservoir, jetzt benutze ich dieses blöde Wort auch mal, zu heben. Mhm. Und das sehen eigentlich auch manche ForscherInnen so, ne, dass das sehr schwierig wird. Das heißt, man muss eigentlich an andere Stellschrauben bei der Rentenkasse auch dran. Man müsste eben, wie gesagt, an die erwerbstätigen Versicherungen dran, die aufbauen. Man muss auch durchaus über höhere Beitragssätze für die Rentenkasse reden. Da bin ich schon der Meinung. Allerdings hängt das ganz zentral daran, wie hoch die Löhne sind. Und wie, also welches gute Leben die Leute dann trotzdem noch führen können, auch wenn sie höhere Beiträge zur Rentenkasse einzahlen. Ne? Mhm. Aber bevor wir darauf auch nochmal gucken, wollten wir uns jetzt mal genauer anschauen, wie reagiert eigentlich gerade die Politik auf diese Rentenproblematik?
Genau, also was ist deren Stellschraube quasi?
Genau, was haben die jetzt irgendwie im Mai verabschiedet? Und das ist das sogenannte Rentenpaket 2. Und da geht es vor allem um zwei Dinge. Zum einen wird das sogenannte Rentenniveau erstmals bis zum Jahr 2040 nun doch bei 48% des letzten Nettolohns, das ist immer das sogenannte Sicherungsniveau vor Steuern, also bevor man noch oder man muss dann noch Steuern zahlen, stabilisiert. Ja. Das heißt jetzt aber nicht, dass alle immer diese mickrigen 48% vom letzten Nettolohn erhalten. Viele erhalten noch weniger. Es geht da eher um einen oder es geht da um einen Durchschnittswert und das berechnet sich eben auf eine Person, die 45 Jahre lang immer den Durchschnittslohn verdient hat und eingezahlt hat. Also das ist so ein statistischer Durchschnittsrentner, mit dem dann in der gesetzlichen Rentenkasse gerechnet wird. Aber für viele von uns ist das natürlich im wahren Leben nicht zu erreichen. Ne? Und trotzdem ist diese Stabilisierung bei 48% jetzt interessant insofern, als dass die Regierung damit so ein ganz kleines, wirklich mini bisschen nur neoliberal motivierte Kürzungsmaßnahmen in der Rente abschwächt. Denn eigentlich sollte das Rentenniveau bis 2040 noch viel deutlicher sinken, nämlich auf 44,9%. Aber man hat da wohl gemerkt, dass es einfach jetzt in diesen politischen Zeiten und dem Zuspruch für rechte Parteien irgendwie einfach wirklich zu heikel. Man stabilisiert also jetzt das Rentenniveau erstmal bei diesen, wie ich finde, immer noch absurd unzureichenden 48%. Und jetzt muss ich doch nochmal so einen kleinen Sidekick nehmen, weil apropos neoliberal motivierte Kürzungsmaßnahmen, als ich mich in das Thema eingelesen habe, da musste ich wirklich nochmal an deinen Brass von der letzten Folge denken.
Mhm. Warum? Schieß los, du meinst an meinen Rant aufs Wohnungsthema, ne, letztes Mal.
Genau, du hast dir ja angeguckt, ne, was im Bereich Bodenpolitik und Wohnen reformiert und privatisiert wurde und wie die Mieterinnen sozusagen darunter bis heute leiden. Und irgendwie begegnet einem das Thema in einem ähnlichen Ton sozusagen beim Thema Rente wieder. Ich will hier nur mal kurz Stichwörter nennen. In der Agenda 2010 oder in den Agenda 2010 Reformen der rot-grünen Bundesregierung damals, also Anfang der 2000er, da hat die Rente ja auch ein zentrales Thema gespielt. Ne? Also die Bundesregierung hat damals diverse Reformen beschlossen. Unter anderem wurde die Grenze für Altersteilzeit von 60 auf 63 Jahre angehoben. Die Rente mit 67 vorbereitet und die wird ja seit 2012 schrittweise umgesetzt.
Die sind also schuld.
Ja, genau, denen hast du es zu bedanken.
Dass ich mit 67 in Rente muss. Scheiße.
Genau. Und es wurden damals auch sogenannte Rentenanpassungsformeln verabschiedet, mehrere, etwa der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor und vorher schon, also im Jahr 2001 direkt, der sogenannte Riester-Faktor. Das sind beides total komplizierte Berechnungsformeln, um den Rentenanstieg letztendlich automatisiert zu dämpfen. Und beim Riester-Faktor, da war eben die Begründung ganz salopp jetzt mal formuliert, Leute, mit der gesetzlichen Rente, das geht halt so nicht weiter, ne? Die Rentenkasse wird zu sehr belastet, die Lohnnebenkosten sind auch so hoch, ihr müsst jetzt mal alle umdenken und jeder muss halt ein Stück weit selbst vorsorgen. Und hier haben wir diese ach so tollen kapitalmarktbasierten Produkte, wie eben die Riester- oder die Rürup-Rente. Und Holger Balodis und Dagmar Hühne, die haben in einem Buch, das nennt sich die Vorsorgelüge, das kann ich immer noch wärmstens empfehlen, die haben sich mal angeschaut, welche wirklich krasse Lobbyarbeit damals von sogenannten Rentenpropheten und bestimmten Instituten geleistet wurde, um eben irgendwie diese Riester-Rente in den Markt zu bringen. Ja? Und da geht es tatsächlich, also ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen an so ein paar Gesichter, die da dauerpräsent war im Fernsehen. Bernd Raffelhüschen, den hört man heute auch wieder teilweise bei der Rententhematik, oder Meinhard Miegel und so weiter. Das war so ein richtiger Lobbyfeldzug seit Mitte der 90er Jahre schon, auch mit gekauften Gutachten und viel Sponsoring der privaten Versicherungswirtschaft. Und damals begann das so richtig, dass so Begriffe wie Lohnnebenkostenexplosion oder Generationengerechtigkeit, dass die so richtig als so ideologische Kampfbegriffe ins Rennen kamen. Und die gesetzliche Rentenkasse wurde damals von solchen Leuten tatsächlich wirklich auch völlig überzogen in die demografische Katastrophe gequatscht. Und wenn man dieses Buch liest, dann ist das stellenweise wirklich wie so ein Krimi und man sieht, okay, am Ende vom Lied haben wir eben diese Rentenkürzungen bekommen. und das absolut ja wirklich schlechte Produkt Riester-Rente.
Was ist das, was man der Riester-Rente vorwirft eigentlich? Kannst du nochmal zusammenfassen?
Naja, man sagt, die ist total intransparent. Die hat sehr hohe Verwaltungskosten. Die Leute kriegen oft noch nicht mal das raus am Ende, was sie eingezahlt haben, weil die Versicherungswirtschaft mit so völlig absurden Sterbetafeln zum Teil rechnet. Ne? Also da werden die Leute irgendwie, sage ich jetzt mal so, weiß ich nicht, berechnet dann auf, du wirst so 90 und damit wird sozusagen natürlich die Rente, die dir ausgezahlt wird, wenn du in die Rente gehst, die private Rente wird natürlich kleingerechnet dadurch. Mhm. Ne? Das ist so die Hauptkritik eigentlich. Mhm. Ein wichtiger Punkt bei der Riester-Rente ist natürlich gerade die Leute, die wenig Geld haben, die können sich eine Riester-Rente eh nicht leisten, ne? Weil sie irgendwie überhaupt nicht vorsorgen können. Und das heißt, bei der Versicherungswirtschaft haben damals und bis heute die Sektgläser geklirrt, weil es so toll war. Und ich selber habe bei dem Lesen von dem Buch wirklich auch nochmal so geschwankt zwischen Fassungslosigkeit und Wut, wenn man sich dann nochmal anguckt, was das für ein orchestrierter Rentenklau war.
Okay, verstehe dein Rant. In der Tat ist es ein ähnliches Thema, ne, mit diesem orchestrierten, wie du das jetzt so schön genannt hast, Rentenklau. Und Lobbying eben. Ne? Aber jetzt sag doch nochmal Generationenkapital. Das ist ja das, was jetzt im Mai verabschiedet worden ist. Was macht denn jetzt die Regierung? Was folgt jetzt da draußen und was ist es?
Also beim Generationenkapital soll mit Geld vom Bund, vor allem kreditfinanziert.
Ich dachte, wir haben eine Schuldenbremse.
Ja, aber die spielt genau dann interessanterweise keine große Rolle, wenn es um die Einstiegsfinanzierung für ein Lieblingsprojekt der Liberalen geht. Dann geht
okay.
Das alles. Ne?
Verstehe.
Also vor allem mit Krediten vom Bund sollen ein sogenannter Kapitalstock aufgebaut werden und dieses Geld soll langfristig an den Finanzmärkten angelegt werden. Und ausschließlich die Renditen daraus, also die Gewinne aus diesen Anlagen, die sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt regelmäßig in die gesetzliche Rentenkasse fließen und den Anstieg der Beitragssätze so ein bisschen dämpfen. Ne? Also das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, es wird erstmal kein Geld aus der gesetzlichen Rentenkasse selbst genommen oder aus den Rentenbeiträgen der Beschäftigten. Und es ist auch nicht so, dass jeder individuell jetzt irgendwo an den Finanzmärkten anlegen muss. Es ist vielmehr so, dass ein öffentlich-rechtlich verwalteter Vermögensfonds aufgebaut wird. Der kriegt dann eben kreditfinanziert die Gelder, um sie an den Finanzmärkten anzulegen. Und das legt er dann vor allem global in Aktien oder Staatsanleihen an. Ne? Und bis dieser Fonds existiert, übernimmt das erstmal der Kenfo, habe ich vorher auch noch nie gehört. Das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Das ist ein Fonds, der ist gebildet worden damals im Zuge des Atomausstieges. Und da sind die Sicherheitsrücklagen der Kernkraftwerksbetreiber reingeflossen, die dahinter liegen mussten, eben im Zuge des Atomausstieges.
Ne? Das ist echt krass. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich wusste noch nicht mal, dass es Kenfo gibt. Kenfo klingt wie so ein Kampfsportfilm.
Ja, also Kenfo, ne, ist eben einer dieser Fonds, die hinter den Kulissen beim Bund im Hintergrund Vermögen, der da Vermögen verwaltet. Und ab 2036, so ist jetzt die Prognose, könnten dann rund 10 Milliarden Euro jährlich an Renditen aus diesem Generationenkapital zur Unterstützung an die Rentenkasse fließen.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann bedeutet das jetzt angenommen, wenn der Fonds jetzt pleite gehen würde, sagen wir jetzt Wirtschaftskrise, ja, dann würde das die einzelnen RentenempfängerInnen nicht treffen, individuell, oder? Das ist ja eigentlich ganz gut.
Also das ist zumindest bisher ausgeschlossen. Da muss man natürlich gucken, ob das in den Jahren oder über die Jahre so bleibt, ne, oder ob das nicht doch ein Einfallstor wird. Aber unabhängig davon muss man sich auch nochmal vor Augen führen, dass die Ausgaben der Rentenversicherung jährlich rund 360 Milliarden Euro betragen. Und dass 10 Milliarden Euro daran gemessen natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Und deswegen sagt die Bundesregierung auch, dass das Generationenkapital den Anstieg der Beitragssätze, den wir auf jeden Fall haben werden. Ne? Dieser Anstieg der Beitragssätze, der wird nur so ganz minimal abgedämpft um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte, sagt man zurzeit.
0,3 bis 0,4 Prozentpunkte abschwächen, das ist ja ehrlich gesagt irre, dass die da so einen krassen Aufwand machen für diese wenigen Prozente, ne?
Ja, ja, das ist nicht besonders viel, aber gut, wir merken ja irgendwie, also diese Beitragssatzstabilität, das ist ja irgendwie in der politischen Debatte einfach auch so ein krasser Fetisch, ne? Also dass sozusagen da um jedes 0,x Prozent irgendwie total gerungen wird. Vielleicht nochmal so zur Erinnerung, jetzt ist der Beitragssatz bei 18,6%. Beschäftigte tragen die eine Hälfte, Arbeitgeber, wir haben schon drüber geredet, vermeintlich die andere Hälfte. Mhm. Und dieser Beitragssatz, der soll eben aufgrund des demografischen Wandels steigen ab 2028 und soll er dann ansteigen bis 2035 auf insgesamt 22,3%. Und ohne das Generationenkapital würde es, wären es dann 22,6%. Also wie gesagt, es dämpft das nur so ein bisschen. Ne?
Und was sind da jetzt die Nach- und die Vorteile?
Darüber habe ich mit Camille Loger gesprochen. Das haben wir ja eingangs schon erwähnt. Sie ist Professorin für Volkswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft in Berlin. Und sie hat auch positive Elemente des Generationenkapitals angesprochen. Nämlich zum Beispiel, dass man eben nicht auf eine Ausweitung freiwilliger und individualisierter kapitalgedeckter Vorsorgeprodukte setzt. Also à la Riester. Ne?
Noch nicht.
Nee, noch nicht, genau. Aber sie hat dann vor allem einige Nachteile des Generationenkapitals benannt. Da geht es zum einen um die Frage, wie und wo wird das Geld überhaupt vom Bund oder das Geld des Bundes angelegt. Es heißt da nach den Anlagerichtlinien des Bundes, aber Camille Loger kritisiert unter anderem, dass soziale und ökologische Kriterien oder eben auch solche für gute Unternehmensführung da allenfalls vage als Kriterien für die Finanzanlagen benannt sind und das auch nicht in dem eigentlichen Gesetz zum Generationenkapital, sondern das soll wohl nur in einer Richtlinie stehen und das findet sie schon mal sehr intransparent. Es ging dann aber vor allem um die Frage, was sie von der Erzählung hält, dass die Finanzmärkte ganz wunderbar Rendite für uns alle erwirtschaften können, um die Rentenkasse zu stützen. Und da hören wir jetzt mal rein.
Man tut hier, als ob, oder man transportiert dieses Bild, dass die Finanzmärkte von alleine irgendwelche Rendite produzieren. Aber das stimmt nicht. Der Finanzmarkt, der verteilt nur um. Diese Rendite, die müssen ja in Realwirtschaft, in der realen Wirtschaft erwirtschaftet werden. Und das sind dann ganz konkrete Wirtschaftssektoren, also Wirtschaftsakteuren. Also das ist bei Immobilien die Mieter, also die Leute, die Miete zahlen. Bei Dividenden, das sind dann letztendlich Unternehmen und Arbeitnehmer, die diese Dividenden natürlich erwirtschaften sollen und dann vielleicht im Unternehmen nicht reinvestieren können. Und bei Staatsanleihen, das ist natürlich der Staat, also wahrscheinlich hoffentlich nicht der deutsche Staat, weil sonst beißt sich, wie sagt man, die Katze der Schwanz. Also in andere Staaten müssen dann praktisch ja zurückzahlen. Das sind die Steuerzahlenden von diesen Staaten. Und das ist eben, also die Frage, ist es ein Nullsummenspiel oder schaffen wirklich, also ist an sich diese Umverteilung, schafft es eben mehr Output oder nicht? Und da bin ich sehr skeptisch. Und dafür hätte ich ein Argument, warum ich skeptisch bin. Also wenn es wirklich so wäre, dass der Finanzmarkt von alleine Werte produziert oder zumindest so effizient ist, dass er Wachstum anregen kann, was tatsächlich dann mehr Output produzieren würde. Dann würde man seit so den 2000er Jahre nicht eine Entkopplung zwischen den Finanztitelvolumina und die Realwirtschaft beobachten. Und das ist, was man beobachtet. Und dann gibt es hier offensichtlich eine extreme Zunahme an Ansprüche auf die Zukunft, die aber jetzt mit der Entwicklung der Realwirtschaft bislang nicht aufgehen wird. Und damit ist für mich, ist einfach nur eine Umverteilung. Irgendjemand wird schon verlieren.
Ja, irgendwer wird schon verlieren. Das könnte man eigentlich dick drüber schreiben über Marktwirtschaft generell. Das finde ich ganz nett. Also, soweit ich es erinnere, gibt es ja Kritik am Generationenkapital, weil manche sagen, damit hätte jetzt die FDP eigentlich schon den Fuß drin in dieses Vorhaben, dass man Rente und das umlagefinanzierte System eben immer mehr kapitalmarktbasiert macht. Ne? Und da habe ich mir dann auch überlegt, okay, aber ist das jetzt mit der Riester-Rente nicht eh schon passiert?
Ja, nicht ganz. Also wir haben hier mit dem Generationenkapital jetzt nochmal in der Tat eine stärkere Kopplung kapitalmarktbasierte Ansätze und deren Rückwirkung direkt auf das System der gesetzlichen Rentenkasse bekommen. Ne? Also vielleicht um den Unterschied nochmal klar zu machen, der Kenfo, der legt das Geld an, also das macht nicht die Rentenkasse selber, aber in die gesetzliche Rentenkasse werden überhaupt jetzt erstmals so Debatten reingetragen. Was passiert, wenn die Anlagen Verluste einfahren? Hat das dann Auswirkungen auf die Rentenleistung oder auf die Steuerzuschüsse, ne? vom Bund. Bisher sollte es ausgeschlossen sein, aber das ist natürlich ein Einfallstor. Und bei Riester würde ich sagen, im Gegensatz dazu, da waren die Grenzen irgendwie noch klarer gezogen. Da hat man irgendwie zwar einerseits mit Dämpfungsformeln an der gesetzlichen Rente rumgedoktert, aber andererseits, wenn die Leute geriestert haben, dann haben sie das eben völlig jenseits dieser ersten sogenannten Säule der gesetzlichen Rentenkasse getan. Ne? Das war sozusagen da nicht so eng angebunden. Und von daher habe ich ja irgendwie so einen Gedanken gehabt, okay, dieses Generationenkapital, das ist jetzt so ein bisschen so ein kapitalmarktbasiertes U-Boot, was da irgendwie so ein bisschen in der ersten Säule andockt.
Aber wenn ich das jetzt mal so vorausschaue, denke ich mal, das wird ja auch so oder so versucht werden, das mehr auszubauen, die kapitalmarktfinanzierte Rente, ne?
Ja, klar. Also man kann auf jeden Fall sehen, die FDP hat ihr Projekt Aktienrente, wir haben das ja schon am Anfang irgendwie auch erwähnt, ne? Mhm. Die haben das nicht aufgegeben. Und bei der Aktienrente, vielleicht um es ganz kurz zu erwähnen, da wäre eben der entscheidende Unterschied, dass man tatsächlich den Beitragszahlern, den Beschäftigten, verbindlich vorschreibt, okay, ein Teil eurer Rentenbeiträge werden jetzt an den Kapitalmärkten angelegt. Ne? Mhm, und da kommt ihr auch nicht mehr raus. Also so weit ist man jetzt eben nicht gegangen.
Das ist auch so grundsätzlich so eine Tendenz, hatten wir in der letzten Folge auch mit diesen Finanzialisierungen des ganzen Lebens eigentlich, ne? Dass also schon die Kinder an der Schule lernen müssen, wo sie am besten ihr Geld anlegen und wie das alles funktioniert mit den Finanzmärkten. Und was ich immer so lustig finde, ist, die denken immer, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Aus dem Kapitalmarkt kommt immer Geld raus. Und das hilft uns jetzt auch beim Sparen bei der Rente. Wir legen einfach Geld da an und dann kommt da mehr. Ist eigentlich wunderbar. Also irgendwie ist es total schräg. Jetzt war ich kürzlich bei einem Symposium. Da war jemand von dieser NGO Finanzwende. Und der hat eine Studie kurz angesprochen zum Thema, wie jetzt auch Arztpraxen zur Kapitalanlagesphäre werden. Ne? Wir können das auch in den Shownotes verlinken, diese Studie. Da wird einem schon echt Angst und Bange, was das dann für Auswirkungen hat. Vielleicht machen wir das auch mal als Folge, aber das ist auf jeden Fall eine starke Tendenz.
Ja, auf jeden Fall, das ist ein großes Ding, aber diese Zusammenhänge, wie ich dann als Anleger selber da rein verstrickt bin, ne, die bleiben eben meistens total unzugänglich und keiner kriegt das so richtig mit oder macht sich das klar, ne, wo unser Geld jetzt in Anführungszeichen dann an den Finanzmärkten angelegt wird. Ich habe deswegen mit Camille Loget auch nochmal über Alternativen gesprochen und unter anderem die Frage gestellt, was kann man tun, um die Rentenkasse zu stützen? Und da erwähnt sie einerseits, dass man natürlich die Zahl der Erwerbstätigen erhöhen kann, das hatten wir ja schon, aber das trifft dann auch ja auf die auch schon erwähnten Probleme. Also die guten Kinderbetreuungsmöglichkeiten fehlen oder Ältere können einfach gar nicht gut gesundheitlich länger im Job arbeiten. Ne? Eine andere Möglichkeit wäre es eben, die Beitragsbasis der gesetzlichen Rentenkasse zu erweitern, also mehr Gruppen in die gesetzliche Rentenkasse aufzunehmen, Stichwort eben erwerbstätigen Versicherung. Ne? Also da geht es vor allem in den Debatten dann auch immer um die BeamtInnen oder vielmehr wegen des Bestandsschutzes für die, die schon Beamtinnen sind, geht es dann vor allem um neue Beamtinnen, die man in die gesetzliche Rentenkasse überführen könnte. Und da wollte ich von Camille Loget wissen, was ist denn von so Argumenten zu halten, die immer wieder kommen, wo dann Leute sagen, ja okay, am Anfang bringt es dann Entlastung, ne, weil neue, gut verdienende Beamte erstmal eine Weile lang einzahlen in die Rentenkasse und noch nicht selber in Rente sind. Aber irgendwann gehen sie dann selbst in Rente und dann dreht sich das alles um. Und dazu hören wir nochmal eine Einordnung. Ich muss entschuldigend dazu sagen, die Tonqualität hört sich da ein bisschen anders an, weil wir in dem Teil nämlich auf eine Backup-Aufnahme zurückgreifen mussten. Da hat uns die Technik ein bisschen im Stich gelassen.
Ja, also wenn man neue Einzahlenden einführt, dann hat man einen Einführungsgewinn in so ein Umlageverfahren, weil erstmal hat man mehr Einnahmen und die Ausgaben, die kommen später. Aber wenn die Ausgaben dann anstehen, also wenn die Ansprüche, die Rentenansprüche realisiert werden, hat man immer noch Einnahmen. Also es ist nicht so, dass plötzlich die Einnahmen versiegen. Und deshalb, dieser Einführungsgewinn, der ist da. Und zwar, ich spreche nicht von ein paar Jahren, das sind Jahrzehnte. Und wir brauchen eigentlich diese Entlastung gerade für die nächsten 15 Jahre. Das ist der Punkt. Und deshalb ist es schon was zu nehmen. Und ja, irgendwann hat man keinen Effekt mehr. Aber ich habe aus den Studien jetzt nicht gesehen, dass die Effekte sich sogar umwandeln. Also wie gesagt, weil man hat immer noch Einnahmen. Daher, ja, und wir sprechen hier für also eine Verschieben dieser Einführungsgewinne vielleicht 2080, 90. Also.
Ja, das ist echt total interessant und klar, auch einleuchtend, das wird jetzt erstmal für Entlastung sorgen. Ne? Allerdings, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass so eine erwerbstätigen Versicherung in der Rente, also so ein System, in das dann wirklich alle integriert werden würden, das steht überhaupt nicht auf der Agenda.
Nee, überhaupt nicht. Also die Partei Die Linke fordert das seit langer Zeit.
Von der Öffentlichkeit leider völlig unbemerkt.
Ja, leider. Und die SPD hat es übrigens auch in ihrem Wahlprogramm drin gehabt, aber im Koalitionsvertrag der Ampel ist von sowas natürlich irgendwie weit und breit nichts zu sehen. Aber Beamtinnen in diese Versicherung so zu integrieren, das ist ein super Stichwort, um mal den Blick nach Österreich zu wenden. Und damit gehen wir jetzt noch mal ein bisschen stärker der Frage nach, was sind Alternativen? Wir haben es ja zum Teil schon getan. Aber für Österreich erklärt uns Sibylle Pürkelbauer, sie leitet bei der Arbeiterkammer Wien die Abteilung für Sozialpolitik. Sie erklärt uns zunächst mal ein paar grundlegende Dinge dazu, welche Kriterien in Österreich für das Rentensystem überhaupt gelten. Und da sieht man auch schon so ein bisschen, wie die deutlich höheren Rentenleistungen erreicht werden. Und vorab muss ich noch eine kurze Erklärung geben. Sie spricht im Folgenden von einem Pensionskonto oder von Pensionen. Und in Österreich ist aber damit nicht wie bei uns das Versorgungssystem für die Beamtinnen gemeint, sondern Pension meint in Österreich die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Also das Pensionskonto, auf das wir später nochmal genauer eingehen, das meint dann also auch ein Rentenkonto in der gesetzlichen Rentenkasse.
Also grundsätzlich kann man, glaube ich, schon davon sprechen, dass Österreich ein grundsätzlich anderes System geschaffen hat mit der großen Reform 2004-2005, nämlich der Einführung des sogenannten Pensionskontos. Dahinter stand einerseits die klare Perspektive, dass eben die erste Säule, also sprich die staatliche Säule, dafür sorgen soll, dass man eine Pension bekommt, von der man tatsächlich auch leben kann. Also es ist anders als in anderen Ländern, wo man sagt, es soll nur so eine Basis bilden und dann gibt es halt von diversen finanzmarktbasierten Produkten Ergänzungen. Ist es hier so, dass das Ziel ist, die staatliche Pension soll ausreichen zum Leben. Und da gibt es diese Leistungsformel, wo man sagt 80, 65, 45. Was heißt das? Mit 65 Jahren soll man nach 45 Arbeitsjahren 80% des vorangegangenen Nettoeinkommens erhalten. Also da sieht man schon, dass diese Lebensstandardsicherung da ein Stück weit verankert ist. Ein wichtiger Baustein dabei, der natürlich Österreich von Deutschland unterscheidet, ist, dass einmal die Pensionsbeiträge auch höher sind. Also wir haben einen Pensionsbeitrag der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von 10,25% und der Arbeitgeberseite von 12,55%, also in Summe 22,8%, die hier jedes Monat einbezahlt werden. Das System des Pensionskontos ist, und das ist vielleicht auch schon einmal ein Stück der Erklärung, eines, das für alle unselbstständig Beschäftigten gilt und auch jetzt sukzessive die Beamtinnen und Beamten bezieht. Also da gibt es sozusagen Übergangsregelungen, die älteren Beamten haben noch ein eigenes Pensionssystem, aber die neuen, jüngeren zahlen hier ebenfalls in dieses System ein und bekommen dann die gleiche Leistungshöhe wie andere und selbstständig Beschäftigte. In Summe ergibt es bei sagen, vergleichbaren Erwerbsverläufen Renten, die doppelt so hoch sind wie jene in Deutschland.
Und Österreich ist ja von der wirtschaftlichen Struktur und der Einkommensstruktur her nicht so anders als Deutschland. Ne? Man kann also sehen, gesetzliche Renten, die sind durchaus in der Lage, dass sie der Lebensstandardsicherung dienen. Ne? Ein Ansatz, der eigentlich in Deutschland aufgegeben worden ist mit den neoliberalen Reformen. Was ich ein Unding finde, dass man das aufgibt, dass eine Rente, eine gesetzliche, den Standard sichern soll. Und Sibylle, die nennt ja schon ein paar Gründe dafür, dass die Renten bei vergleichbaren Erwerbsverläufen doppelt so hoch sind wie in Deutschland, also eben, dass die da höhere Beitragssätze haben, dass die Beamtinnen eingegliedert sind. Aber ich denke mal, das ist jetzt noch nicht alles an Gründen, oder?
Nee, aber das sind schon mal sehr wichtige Gründe. Es gibt auch da eine wirklich ausführliche Untersuchung vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Die haben sich nämlich mal genau angeschaut, welche Stellschrauben sorgen in Österreich dafür, dass die durchschnittliche Altersrente dort satte 550 Euro höher ausfällt als hierzulande. Ein irrer Wert.
Krass, ja.
Und ich gehe hier mal auf die zwei wichtigsten Stellschrauben ein. Allein 230 Euro an höherer Rente, das geht eben zurück auf die höheren Beitragssätze in Österreich. Wir haben insgesamt ja bei uns 18,6% Beitragssatz. In Österreich sind es aber schon viel länger 22,8%. Wobei, und das finde ich wirklich nochmal interessant, Beschäftigte zahlen dort ja nur 10,25% und die Arbeitgeber zahlen eben mehr. Ne? Die zahlen 12,55%. Und da merkt man, okay, das geht. Ja? Arbeitgeber, die mehr in die Rentenkasse einzahlen als Beschäftigte. Ein Wunder. Naja, und es ist also höhere Beitragssätze, das ist der eine Grund. Und der zweite wichtige Grund, das macht dann gleich auch 300 Euro aus von diesen insgesamt 550 Euro Unterschied. Das ist eben die höhere Lohnsumme, die in Österreich ins System fließt. Und da ist nochmal interessant, dass laut Forschern da vor allem eine Rolle spielt, dass Österreich im Vergleich zu Deutschland eine jüngere Erwerbsbevölkerung hat. Und das liegt vor allem wiederum an einer deutlich stärkeren Zuwanderung im Zuge der EU-Osterweiterung. Und damit wurde eben der demografische Wandel deutlich stärker abgepuffert. Aber Camille Loger, das haben wir jetzt nicht hier reingeschnitten, aber die hat auch nochmal darauf hingewiesen, es gibt in Österreich zum Beispiel auch kaum prekäre Minijobs, ne? Also nicht diese geringfügige Beschäftigung wie bei uns, die ja wenig an Einnahmen für die Rentenkasse bringt und vor allem den Beschäftigten vor allem Altersarmut bringt. Also sowas gibt es in Österreich auch wenig. Ja, und Sibylle Pirkelbauer, die hat übrigens grundsätzlich noch was ganz Interessantes gesagt, auch zu den Einwänden, die natürlich immer kommen, hier wie auch in Österreich. Da heißt es ja dann oft, die hohen Renten, das ist auch langfristig nicht in Österreich zu finanzieren und so weiter und so fort. Und da hören wir jetzt auch noch mal rein.
Ja, das ist natürlich, ich sage mal, ein schönes Argument für jene, die das Pensions- und Rentensystem angreifen wollen, weil es halt auf den ersten Blick so plausibel ist, dass man irgendwie sagt, naja gut, wenn es immer mehr Ältere gibt und immer weniger Jüngere, dann kann sich das in Summe irgendwann nicht mehr ausgehen. Jetzt ist es aber so, dass selbst beispielsweise der Aging Report der Europäischen Kommission, und die Europäische Kommission ist ja durchaus, ich sage mal, ideologisch, was Rentensysteme anlangt, eher in Richtung sozusagen neoliberal unterwegs, dem österreichischen System attestieren, dass der Anteil, den wir für Pensionen aufwenden werden, zwar leicht anwächst in den nächsten Jahren, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, und das ist ja sozusagen die einzige sinnvolle Größe, es an der Wirtschaftsleistung zu messen. Aber dass dieser Anstieg eben höchst moderat ist, während die Zahl der über 65-Jährigen wirklich sozusagen extrem stark ansteigt. Und wo man halt sagen muss, gut, wenn wir halt eine viel größere Zahl von Menschen hier über dieses System versorgen müssen, dann ist sagen, ein bisschen ein größerer Anteil vom Gesamtkuchen hier auch vertretbar. Weil wo wir uns hoffentlich alle einig sind, ist, was wir nicht wollen, ist so eine breite Altersarmut. Also Menschen, die einfach nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können, weil sie eben schon zu alt sind, um zu arbeiten, die sollen eben nicht in Armut leben, und das Rentensystem soll die, sozusagen denen ein halbwegs verträgliches Auskommen irgendwie bieten. Aber da ist sozusagen von einer Kostenexplosion an sich schon einmal keine Spur. Also selbst wenn wir jetzt nur die Prognosen der Europäischen Kommission nehmen, ohne irgendwelchen großen Änderungen weder am Pensionssystem noch am Arbeitsmarkt.
Ja, und das ist eben interessant, was Sibylle sagt, ne? Dass von Kostenexplosion trotzdem keine Rede sein kann. Und selbst wenn, sage ich mal, ein gutes Leben im Alter für uns alle, das kostet halt auch was, ne? Also wenn die Gesellschaft älter wird, dann brauchen wir dafür mehr Gelder, auch für die Gesundheitsversorgung. Und dann ist es eine Verteilungsfrage. Wer trägt diese Kosten? Und wir haben es ja schon erwähnt, das ist der klassische Konflikt Kapital und Arbeit. Und ich glaube, wir sollten unbedingt auch nochmal zumindest kurz antippen, dass es natürlich die Frage ist, auf welcher Steuerbasis werden unsere Sozialsysteme auch über Zuschüsse mitfinanziert. Und da ist es natürlich auch eine ganz wichtige Sache, dass eigentlich für solche wichtigen gesellschaftlichen notwendigen Aufgaben die Vermögenden, also MultimillionärInnen und MilliardärInnen, nochmal ganz anders herangezogen werden müssten, ne, über höhere Steuern, um eben dieses Gemeinwesen zu finanzieren. Ich wollte aber zum Ende hin nochmal auf was zu sprechen kommen, was ich politisch so gar nicht wusste, aber sehr interessant fand und es hat auch ein bisschen Mut gemacht. Und das ist die Frage, wie es in Österreich überhaupt dazu kam, dass Beamtinnen in die gesetzliche Rentenkasse eingegliedert wurden. Das sah nämlich erstmal so aus, als würde die Rentendebatte in Österreich auch in ganz andere Richtungen laufen, nämlich in die Richtung Kürzungen. Und dazu hören wir jetzt nochmal die Sibylle Pöckelbauer.
Nee, in dem Fall ist es eigentlich so, dass damals unter der Schwarz-Blau 1, also unter den Farben zu nennen, also der konservativen und der rechtspopulistischen Parteiregierung, die damals 2000 begonnen hat und eben erklärtermaßen zum Ziel hatte, bei den Ambitionen, den Titelreformen große Kürzungen durchzuführen, hat das einen enormen Widerstand ausgelöst, also wirklich getragen von den Gewerkschaften und auch der Arbeiterkammer, hier wirklich Massenproteste auch gelungen sind. Und diese Kombination von einerseits Mobilisierung auf der Straße, aber andererseits sozusagen hohe Expertise, wo man ganz konkrete Alternativen und Modelle eingebracht hat, nämlich mit diesem Pensionskontomodell dazu geführt haben, dass das, was ursprünglich ein Kahlschlag in den Pensionen gewesen wäre, also da ging es wirklich darum, dass sich die Pensionen für manche Leute halbiert hätten mit dem neuen System, nicht nur abgewehrt werden konnte, sondern auf völlig neue Beine gestellt wurden. Und diese neuen Beine eigentlich ein sehr gutes System sind, nämlich eben dieses Pensionskonto, das eben auch, eben wie gesagt, die Beamtinnen mit umfasst. Und das eben ein hohes Maß an Sicherheit und Transparenz hier bringt.
Ja, das ist total interessant, dass die Auseinandersetzung da in Österreich dann in die Richtung gedreht werden konnte, ne? Aber man sieht ganz deutlich, neben wirklich wichtigen, ausgearbeiteten, also auch alternativen Konzepten, braucht es halt auch eine Bewegung, also Leute auf der Straße, die da laut sind und die sich entsprechend wehren oder eben für was politisch einsetzen. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil wir eingangs ja auch über diese Zettel, die wir da einmal im Jahr kriegen, von der Rentenanstalt geredet haben, diese Einführung des Pensionskontos, ne, das bezieht sich also einerseits auf die Eingliederung der Beamtin, aber andererseits scheint es ja auch so ein richtiges Rentenkonto zu geben, auf das die Leute dann jederzeit schauen können, wie es jetzt um ihre Rente wirklich bestellt ist. Also jetzt weniger so diese Larifari-Prognosen, die wir kriegen, sondern wirklich, ne?
Ja, genau, das habe ich auch so verstanden. Also, dass man das jederzeit aktuell und sehr viel konkreter als bei uns einsehen kann. Und das ist nicht nur praktisch, sondern das hat auch einen Nutzen in politischen Auseinandersetzungen um die Rente, wie auch Sibylle Pöckelbauer nochmal erklärt hat. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Aber was eben tatsächlich auch verschwunden ist aus der Debatte und davor eben schon eine Rolle gespielt hat, ist, in Rentenansprüche einzugreifen, die Menschen schon erworben haben, die halt noch weiter entfernt sind von dem Zeitpunkt, wo sie die Rente antreten. Und das ist vor allem halt einfach aus meiner Sicht eine politische Sache, weil eben durch das Pensionskonto diese Ansprüche jetzt so transparent sind und die Leute dann sofort sehen würden, okay, jetzt war ich, keine Ahnung, schon in meinem Rentenanspruch bei 1.700 Euro im Monat und jetzt wird mir das plötzlich gekürzt auf 1.500. Und das ist natürlich politisch ungleich schwieriger durchzusetzen, als wenn Leute halt dann am Tag, also kurz vor ihrer Pensionierung ein Schreiben bekommen und sagen, ja, und übrigens, ihre künftige Rente ist so hoch und bis dahin kann ich so ganz grob halt einschätzen, was mich erwartet.
Das ist tatsächlich politisch dann sehr viel schwieriger, Kürzungen durchzusetzen, wenn das alle so individuell dann auf ihrem Zettel stehen sehen sozusagen, ne? Also wenn wir das jetzt mal resümieren, ist Österreich offensichtlich, was zumindest die Rente angeht, ein ganz gutes Vorbild, wo man auch mal sehen kann, dass sogar systemimmanent da tatsächlich Veränderungen möglich werden und bessere und Alternativen.
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir sollten mehr Österreich wagen, auch wenn man natürlich vielleicht nochmal dazu sagen muss, dass es auch in Österreich, ne, in den letzten Jahren Einschränkungen bei der Rente gegeben hat. Zum Beispiel wird das Rentenalter der Frauen, das liegt derzeit noch bei 60 Jahren, aber das wird jetzt da auch angehoben und an das Rentenalter für die Männer von 65 Jahren angeglichen. Genau, aber ansonsten würde ich wirklich sagen, ja, mehr Österreich wagen, und das ist wirklich kein abgehobenes Wunschdenken. Aber man muss es natürlich gegen enorme Widerstände erkämpfen. Und in diesem Sinne, ja, lohnt es sich, dass sich mehr Menschen mit der Rentenfrage auseinandersetzen und wir uns wirklich überlegen, wie wir da ein bisschen vorankommen und von links eine andere Rentendebatte aufmachen. Denn ich glaube wirklich, dass wir in den nächsten Jahren so oder so noch viel schärfere Angriffe auf die Rente erleben werden.
So, okay, wunderbar. Eva, jetzt kommt unser üblicher Abschluss. Hast du ein Mitbringsel mitgebracht?
Ich habe kein Mitbringsel dieses Mal mitgebracht.
What? Totalverweigerin.
Ich bin eine Totalverweigerin. Ich wollte mich noch drum kümmern, aber ehrlich gesagt, ich musste dann erstmal die Ergebnisse der Europawahl verarbeiten.
Ja, das verstehe ich.
Ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr.
Das verstehe ich. Das ging mir übrigens genauso. Ich habe jetzt auch nicht wirklich ein richtiges Mitbringsel mitgebracht, aber ich würde vielleicht die Gelegenheit nutzen, noch mal ganz kurz auf zwei Hinweise einzugehen, die uns aus unserer Hörerinnenschaft erreicht haben. Das ist übrigens immer super, dass ihr uns schreibt. Wir lesen das alles bei der Gelegenheit nochmal. Die Mailadresse ist armutszeugnis@rosalux.org. Also wir hatten ja in der letzten Folge das Thema Wohnen als Ware, und da hatten wir als Positivbeispiel den SPDler Hans-Jochen Vogel erwähnt, der dafür eintrat, dass wenn ein Boden verkauft wird und da ist ein Spekulationsgewinn damit gemacht worden, dass dann ein Teil davon die Gemeinde bekommt. Und da gab es eben die Kritik von einem Hörer, der meinte, dass damit ist der Spekulation aber noch nicht der Boden entzogen. Ne? Der Boden entzogen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, das stimmt. Das ist tatsächlich eine sehr begrenzte Alternative. Und dann gab es noch eine andere Rückmeldung, die wir auch interessant fanden, nämlich wenn jetzt eine Kommune tatsächlich das machen wollen würde, auf Vorrat schon mal Boden kaufen, damit sie da mehr Kontrolle hat darüber, dann muss sie dazu auch das nötige Geld haben. Und das haben ganz viele Kommunen einfach überhaupt gar nicht. Ne? Und Kommunen stehen überhaupt auch in Konkurrenz zueinander, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, wie kommen wir an Geld, indem sie Gewerbe ansiedeln. Dann haben sie aber das Problem, dass nur die Kommunen, die natürlich interessant sind für Gewerbeansiedlung, Gewerbe anlocken können. Das heißt also, auch bei dem Handlungsspielraum der Kommunen gibt es so eine Art soziale Ungleichheit und Konkurrenz. Und das ist, war nochmal ein Gedanke. Vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist immer für uns auch interessant und spannend. Und da müsste man vielleicht auch zu diesem Handlungsspielraum von Kommunen mal eine eigene Folge machen. Das ist eigentlich ganz interessant.
Das ist auf jeden Fall interessant. Interessant, genau. Ja.
Also in diesem Sinne, danke für die Beiträge. Danke, Eva, für die tolle Recherche. Ich habe viel gelernt zum Thema Rente. Und ja, ich sag dann mal auf Wiederhören.
Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.